natürlich, auch in Berlin. Und Sie hören Pi-Radio natürlich. Und die nächste Sendung wird Ihnen dargeboten, natürlich von niemand anderem als Afri, Anja Kohler und Veit im Rausch.
88,4.
Pi-Radio. Gleiche Josef steht hinter dir. Vorsicht. Nichts für schwache Nerven. Zack. Zack. Gleicher Josef. Verschonen wir uns. Tick, tick, tick. Bumm. So, mein Guter. Pi-Radio.
Der Weihnachtsmann bleibt dieses Jahr zu Haus. Der Sack hat lauter Löcher und Weihnachten fällt aus. Der Weihnachtsmann bleibt dieses Jahr zu Haus. Der Sack hat lauter Löcher und Weihnachten fällt aus. Was nun? Was tun?
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, werte Punkrock-Gemeinde. Hier ist Funkfabrik B mit einer Weihnachtssendung.
Heimlich Abend nennen wir das ja jedes Jahr aufs Neue. Ja, Afri, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Das ist nicht gelogen.
Hallo Veit, Mensch, hast du die Haare gewaschen?
Nee. Nicht mal vor Weihnachten. Wir grüßen auch Hamburg und Halle und
Potsdam
und Punkrockers Radio und vor allem
das Internet.
Vor allem auch Svenska, sie ist hier, sie ist verantwortlich für die Musik, also danke Svenska.
Und wir haben Christoph zu Besuch, der wird uns inhaltlich durch die Sendung begleiten.
Hallo, ja, Inhalt gibt's sogar auch und das kurz vor Weihnachten. Schön.
You know that it's too late.
Funkfabrik B, immer noch heute heimlich Abend, immer noch an diesem Mittwoch. Und Svenska, what was it? What was that song?
Ah, Abwart. No,
that's the next song, I guess.
Ah, okay,
yeah. But yeah, next one is Abwärts, ich bin stumm. But the one before, we just heard.
Keine Ahnung, what was it? Sorry.
Yeah, this is Svenska.
She's our DJ. Hello, today. I was looking for my lighter. I don't know.
Is there an exit, was it?
Yeah, Absolute Body Control. Is there an exit? 1981, yes. That's the one.
Und auf der anderen Seite des Studios sitzen Afri und Christoph. Hallo Christoph, willkommen nochmal.
Seid ihr auch so gut vorbereitet?
Wir sind, ich habe mindestens 17 Seiten A4 ausgedruckt,
A4.
Die ich jetzt im folgenden Monolog präsentieren werde.
Danke.
Hallo Christoph, du bist uns bekannt aus der Fanzine-Szene als langjähriger Herausgeber des Anti-Everything und seit 2011 bist du Blogger und du schreibst gerade an einem Roman.
Ja, schon seit 3 Jahren jetzt und es geht immer weiter. Es wird immer mehr. Immer mehr.
Soll der jetzt eigentlich Totalitarian oder Eurasia heißen?
Eurasia heißt der mittlerweile. Okay. Den habe ich umbenannt. Das Totalitarian konnte mir keiner aussprechen. Und wenn mein Name schon unaussprechbar ist, so wie ich ihn schreibe, dachte ich, das, also marketingmäßig war das schon eine völlige Katastrophe. Da habe ich wenigstens den Roman irgendwie so benannt, dass man sich's merken kann.
Okay, und wie weit bist du?
Naja, es geht voran. Ja, es wird immer mehr.
2015 habe ich gelesen.
Mhm.
Ja, okay. Wir hatten dich schon mal hier kurz in der Sendung zum Cäsium 137. Ein ganz großes Magazin, was du da rausgebracht hast.
Ja, wieder rausgebracht. Wieder? Das war ein Release aus den 80er Jahren.
Mhm. Ich erinnere mich, ja.
Erinnert sich unser Techniker
das
auch.
Das war's, genau. Irgendwas mit Atommilch.
Ja, da ging es auf jeden Fall um Atomkrieg. In den 80er Jahren ging es ja immer um Atomkrieg bei allem. Schon beim Frühstück.
Und worum geht's uns heute mit Christoph?
Genau, wir haben dich versucht, du bist ja schwer zu erreichen, seit 3 Monaten.
Natürlich, also ich habe immer viele Termine.
In unsere Sendung zu kriegen. Du hast einen Artikel in der Vice geschrieben, zu Gast bei den deutschen Putin-Fans. Der hat uns sehr gefallen, deine Art zu recherchieren. Und zu berichten. Das ist uns sehr sympathisch. Darauf wollen wir in der nächsten Stunde eingehen. Und wollen wir das langsam angeben? Oder?
Ja, ist ja kalt draußen. Wozu soll man sich da beeilen?
Der Kamin knistert.
Ja. Gut, dann machen wir nochmal wie versprochen Svenska und vor allem Abwärts. Ich bin stumm.
Du sagst was. dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar.
Liebe Hörer, ihr hört Funkfabrik B mit einer Weihnachtsausgabe.
Ja, im Schaukelstuhl.
Im Schaukelstuhl? Achso, Veit schaukelt vor mir auf und ab mit seinen gewaschenen Haaren. Ein absoluter Hingucker. Wir haben zu Gast Christoph. Christoph schreibt gelegentlich Artikel und schreibt gerne viel Blogs. Du hast so viele Blogs, dass ich zugeben muss, dass ich...
Ich habe selber den Überblick verloren.
Ach, danke, dass du es sagst. Ich habe nämlich heute einen speziellen wieder gesucht und musste mir erst fein auf die Sprünge helfen. Wir haben Anfang des Jahres schon hier bei Funkfabrik B über die Montagsdemonstration berichtet. Ich war mit Veit auch auf einer. Wir mussten uns das mal angucken.
Oh ja.
Da passiert ja seit diesem Jahr Interessantes, sage ich mal. Und Christoph, du bist da tiefer eingestiegen in die Szene und du warst zu Gast bei deutschen Putin-Fans, wie du auch in der Weiß geschrieben hast, im September. Du warst im Coop Antikriegscafé. Mhm. Wie war das?
Großartig. Also ich muss sagen, der Laden ist tatsächlich empfehlenswert. Man kann hingehen. Ja, das Bier ist auch günstig, 1,50. Wo gibt's das noch? Und wenn man, es ist also ein bisschen mit einem Bauchgefühl, das Bauchgefühl leidet nach einer Weile, wenn man da ist. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Man wird konfrontiert mit allen möglichen Weltanschauungen, die sich eigentlich völlig widersprechen, die da aber dann doch sich da unter so einem gemeinsamen, etwas gruseligen Dach vereinen. Und das ist meistens dann so ein diffuser Amerika-Hass, den die Leute da haben, der sie irgendwie zusammenhält, ob sie jetzt an Chemtrails glauben oder eher so sich für irgendwelche Anti-Imperialisten halten, dabei aber alles so weit verkürzen, dass es halt nur noch völliger Stuss ist und auch für rechte Leute anschlussfähig. Teilweise sind diese Leute, die gehen dann auch zu so Veranstaltungen von Jürgen Elsässer und so. Also ich war bei einigen solchen Vorträgen und habe dann immer wieder dieselben Leute gesehen, interessanterweise, die so bei eher so Junge Welt-Umfeld auftreten und dann auch zu so Elsässer kompakt, also einfach völligen rechten Veranstaltungen hingehen, da haben die überhaupt kein Problem, weil die Inhalte, so waren sie welche haben, völlig deckungsgleich sind mittlerweile. Und ansonsten, aber man kann sich mit denen unterhalten und ich habe mich dann auch vorgestellt, als dass ich von der Weiß komme, was gar nicht so wirklich stimmt, ich habe ja eigentlich nur diesen Artikel geschrieben, aber ich war dann halt abgestempelt als der Systemjournalist und der sowieso alles verdrehen wird am Ende und alle alles schlecht machen wird, habe ich auch gemacht. Dann haben sie mich natürlich angegriffen, ich war dann gar nicht sozusagen als Person da, sondern als Stellvertreter für die gesamte Medienwelt. Eine seltsame Rolle, in die ich mich dann da gedrängt gefühlt habe, habe ich aber auch ausgefüllt. Ich war das dann eben, also ich war dann auch für, habe noch Merkel verteidigt und alles. Ja, man ist dann da so drin, ne? Und man muss den Leuten sagen lassen, sie haben wirklich auf alles eine Antwort. Also wenn man mit ihnen diskutiert, gerade über diese Putin-Geschichte, weil ich habe die nur Putin-Fans genannt, sie haben natürlich kein Putin-Porträt da an der Wand zu hängen oder so. Das ist schon eher so ein Anti-Amerikanismus, der sich dann aber so äußert, dass jeder, der in dieser einfachen Schwarz-Weiß-Weltsicht als Gegner Amerikas wahrgenommen wird, automatisch gut ist. Und der kann machen, was er will, das ist alles immer richtig. Und das ist halt im Moment dann Russland und Putins Russland. Und deshalb rechtfertigen die alles, was der macht. Also man kann, wenn man dann fragt, ja, was ist denn mit den homosexuellen Rechten zum Beispiel, das ist doch, wenn ihr so denkt, dass ihr eher links seid, wie passt das zusammen? dann sagen sie, das stimmt nicht. Das ist Propaganda, das haben sich irgendwie amerikanische Medien ausgedacht, da Homosexuelle werden gar nicht verfolgt. Mhm. Oder also oder wenn sie sich normal verhalten, dann also so, ja. Also auf eine ganz stumpfe Art und Weise wird einfach alles abgeblockt, was man so, was man einfach nicht wahrhaben will. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil von diesem verschwörungstheoretischen Weltbild, nicht? Dass man so so eine eigene kleine hermetisch abgeschlossene Welt hat und alles, was da nicht reinpasst in dieses Schwarz-Weiß-Denken, das wird einfach abgeblockt und entweder abgestritten oder halt irgendwie als Manipulation bezeichnet, als also man findet einfach Wege, das zu behaupten, dass das nicht sein kann, das nicht sein kann, was nicht sein darf.
Hast du aus der Richtung eigentlich Feedback erhalten zu dem Weiß-Artikel?
Ja. Ja, die kommen dann natürlich, ja, und kommentieren das und schreiben, dass man ja besser bei der Bild-Zeitung anfangen sollte und ob ich denn von der NATO bezahlt werde dafür, also sowas, ja. Das ist recht vorhersehbar, was da kommt. Und schreiben auch immer wieder und ich habe dann auch immer geantwortet und können ja da nicht aufhören. Das ist dann, man schreibt irgendwann nur noch sinnloses Zeug und sie versuchen halt immer wieder, weil sie das letzte Wort haben wollen, irgendwann gibt man halt auf und lässt es einfach, das ist auch nicht mehr lustig dann irgendwann.
Und du selber als Blogger bezeichnest dich ja auch als medienkritisch, aber wo liegt der Unterschied?
Ich würde nicht sagen, dass diese Leute tatsächlich Kritik üben. Ich denke, das ist eine Pseudokritik. Weil es ist ja eigentlich eher so ein Gemaule. Wenn das, was die als Kritik bezeichnen, dann müsste man ja auch jeden Stammtisch in der Eckkneipe irgendwie als kritisch bezeichnen. Die maulen ja einfach nur rum. Das ist ja dieses diffuse Gefühl, ich werde hier irgendwie belogen und betrogen. Und die da oben machen sowieso, was sie wollen. Ne? Ja. Das ist dieses, so eine Gemengelage und im Prinzip versteht man die Welt nicht. Ich glaube, das ist auch eigentlich das, was so Leute auch vielleicht so mit so Pegida und sowas verbindet. Mhm. Ich glaube, die protestieren eigentlich dagegen, dass sie die Welt nicht verstehen. Und die wollen, dass die Welt wieder so ist, dass man sie auf einfache Weise verstehen kann.
Kann man denen helfen? Also,
nein.
Nee. Also, hast du es versucht? Oder, also wie lange kann man es versuchen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, es ist tatsächlich schwierig, weil das wirklich, weil das ja gar nicht keine konkrete Weltvorstellung ist, sondern es ist ja eher eine Art zu denken. Und ich glaube, wenn man da so richtig tief drinsteckt schon und sich die Welt einfach immer so erklärt, dann ist das wirklich so abgeschlossen, dass man zumindest, also Leute, die sich da ein Stück weit reinbewegen in den Sumpf, die kann man da auch, und selbst wenn es gute Bekannte oder Freunde sind, kann man da, glaube ich, nicht viel machen. Es ist manchmal erschreckend, was dabei rauskommt. Ja.
Gerade jetzt, wo in Dresden wieder die WM-Artikel ausgepackt werden vom Sommer, ja, gibt es da auch Überschneidungen? Hast du da was beobachtet? Inwiefern...
Ich war jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so oft im Korb, aber ich weiß auch nicht, es könnte durchaus sein, also es gibt bestimmte Überschneidungen, einfach weil die auch so, weil es auch so ein wirrer Aktionismus ist, also die finden es dann einfach gut, dass überhaupt irgendjemand irgendwie auf die Straße geht, weil die uns denen da oben zeigt, das ist eigentlich egal wofür und für was, manche sind dann aber auch dagegen, also es ist völlig diffus. Man fragt sich, wie die das überhaupt in einem Raum aushalten miteinander, weil die auch jeder völlig unterschiedliche Ideen haben und auch Prioritäten. Einer denkt an Chemtrails die ganze Zeit, der andere vermutet alles Böse in Israel oder sonst wo. Und irgendwie geht es aber trotzdem, ja. Weil man einigt sich dann einfach auf so ganz einfache.
Frieden ist immer gut.
Auf Schlagworte
eigentlich. Ja, genau. Verfolgst du diese ganze Sache noch? Also ich meine, Montagsdemos ist ja irgendwie so das neue Wort. Also alle demonstrieren ja neuerdings gerne montags.
Ja, das ist ein furchtbarer Tag geworden.
Ja, also war er ja schon
immer. War er ja schon immer, ja, wollte gerade sagen.
Aber verfolgst du jetzt noch diese Montagsdemos, sage ich jetzt mal, die da am Brandenburger Tor oder Potsdamer Platz angefangen haben?
Nicht mehr so aufmerksam, das sind ja auch bloß noch so, was die 20 oder wenn es viel hochkommt, sind es mal 50 Leute. Also es ist wirklich nur noch so eine ganz eingefleischte Leute, die sich da auch mit steigender Verbitterung irgendwie treffen. Sind sie jetzt schon da? Oder?
Klingt so, als wenn sie jetzt schon ein Loch in die Wand schlagen.
Das sind schon Leute, die sich auch, wo man den Eindruck hat, die sind schon länger dabei. Ne? Also Anfang Januar, Februar, da waren auch einfach so Verwirrte, die es vielleicht sich davon irgendwie haben anziehen lassen und dann da so ein bisschen rumstanden, die sind da jetzt nicht mehr. Also die Leute, die jetzt auch bei diesem Friedenswinter, da am letzten Wochenende, da war ich gar nicht, aber ich glaube, was da so, das waren schon eher so eben die eingefleischten Leute, die so in dieser Szene sich da oder in diesem Milieu sich da bewegen oder halt aus einer einem bestimmten Teil von der alten Friedensbewegung kommen. Also Leute, die sich damit schon sehr intensiv und ständig beschäftigen. Man könnte sie fast als Aktivisten bezeichnen.
Ich hätte den Friedenswinter fast verschlafen, wenn ich nicht in deinem Twitter-Feed gelesen hätte.
Schade.
Dass du diese Demo am Wochenende als die mit Abstand dümmste Demo der Stadt bezeichnet hast.
Ja.
Was kannst du zum Friedenswinter berichten? Du warst nicht da?
Erstmal war ich nicht da. Ja, aber das ist... Also es ist im Endeffekt ein Zusammenschluss von dem, was von den Montagsdemos übrig geblieben ist und dem, was von der Friedensbewegung übrig geblieben ist. Also so, und davon auch wiederum nur ein Teil. Also da gibt es ja schon auch Leute, die sich davon dann distanzieren. Da will jetzt auch gar nicht alles über den Kamm scheren, aber es sind halt Leute, die sich auf jeden Fall auf dieses verschwörungstheoretische Bild da irgendwo geeinigt haben und die eine bestimmte, eben dieses Amerika-Hass und Antizionismus nennen sie es, das sind so bestimmte Dinge, die Leute vereinen und da fragen sie auch einfach gar nicht nach. Es sind auch Leute, die dann sich gegenseitig schon irgendwo kritisieren, aber sie demonstrieren dann trotzdem zusammen, da verwischen irgendwie die Grenzen und das ist, denke ich, das größte Problem an der ganzen Sache, dass einfach die Grenzen verwischen zwischen dem, was okay ist und was überhaupt gar nicht mehr okay ist.
Und Gauck, wie geht's dem? Hat man mal von ihm was gehört?
Er ruft ja jeden Montag an, was ich so mache und gibt mir noch eine Instruktion durch.
Genau.
Ja, ich glaube, der Gauck, der hat da gar nicht mit so viel mit zu tun. Das sind so.
Ja, aber das war noch der Aufhänger, soweit ich es mitbekommen habe.
Ich glaube, das sind so Themen, der steht dann auch wieder so einfach als Chiffre für die da oben irgendwie. Ja, ja. Der hat halt irgendwas gesagt, was die so als Kriegstreiberei interpretieren. Und dann hängen sie sich daran auf und dann steht er da einfach so als Chiffre dafür. Aber die setzen sich ja mit den Themen auch nicht wirklich auseinander. Also das ist ja auf so einem Boulevardniveau bewegt sich das. Der hat das gesagt, also bin ich jetzt dagegen, dass der das gesagt hat. Aber wie tatsächlich Militarismus funktioniert oder so. Damit setzen die sich ja nicht auseinander, damit wollen die sich auch nicht auseinandersetzen. Die interessieren sich auch nicht für die Ukraine, die interessieren sich nicht für Russland, die interessieren sich nicht mehr für Amerika in Wirklichkeit. Ich glaube, die wollen das einfach eher so mit so bestimmte Schablonen ansetzen, um die Sachen von sich fernzuhalten und um alles einfach und verständlich zu haben wieder.
Da habe ich aber in der Süddeutschen einen interessanten Artikel gelesen, dass sich die auf dieser Friedenswinter-Demo am Wochenende die prorussischen Kräfte und die ukrainischen Friedensaktivisten gefetzt haben auf der Demo.
Ja.
Und
es gab so eine pro-ukrainische Gegenveranstaltung, würde ich sagen. Die haben wohl auch überlegt, ob sie da mitlaufen, weil sie ja eigentlich auch für Frieden sind. Also sozusagen, was so wie so ein, aber was natürlich nicht wirklich sinnvoll ist. Also, weil, wie gesagt, also der Friedenswinter, da geht es um alles Mögliche, aber nicht um Frieden. Ja. Aber, und da haben die sich natürlich, klar, dann fetzen die sich da schon. Ja, aber das sind halt auch so auf so einer symbolischen Ebene. Du hast die Fahne, ich habe die Fahne und dann sind wir jetzt irgendwie gegeneinander.
Aber du warst ja wahrscheinlich im Gegensatz zu den meisten, zu allen würde ich schon fast sagen, du warst in der Ukraine, du warst in Kiew.
Ja.
Dazu können wir gleich nochmal kurz sprechen. Vorher hat Svenska noch, was hast du mit? What's your song?
Oh, okay. Next is a song my cast product called Never Come Back. We'll be right back.
talking. We'll be talking later. We got plans for you now. And she said, I don't give a shit what you say anymore. I wanna be me, I'm not that whore. And they said, hmm, Judy, baby, must be going crazy. We'll put the screw on you to stop the argy boggy.
Liebe Hörer, ihr hört Funkfabrik B. Gleich geht's weiter mit den Nachrichten. Es folgen die Schlagzeilen. Arbeitskampf wegen Streik. Amazon verschiebt Weihnachten in Deutschland um ein paar Wochen. Erschütternd. Weltfrieden nur noch auf Rang 58.354 der Weihnachtswünsche. Und Wetter wahrscheinlich unter 30 Grad. Meteorologen machen Hoffnung auf weiße Weihnachten. Von einezeitung.net. Und nach den Nachrichten schon mal anteasern, damit ihr nicht schon wieder abschaltet.
Schon wieder.
Fragen wir Christoph, unseren Studiogast, was ist eigentlich los in der Ukraine?
Und vorher nochmal Svenska. What's the next song?
Oh, it's by several apples whom I love. And it's a song called I Don't Care What People Say.
Things have changed since Mama held my hand real tight.
liebe Hörer, 7:30.
Wirklich?
Mein Dings geht nicht. Doch.
Modetrend.
Naja, fast. Warte mal. Ja, Nachrichten.
Wer fängt an?
Du.
Ich hab keinen Zettel, warte. Fliegendes Spaghetti-Monster. Templin möchte die satirischen Schilder entfernen. Neben den üblichen Hinweisen, die Zeitpunkte der katholischen und evangelischen Gottesdienste ausschildern, befinden sich in Templin-Uckermarkt seit Tagen ein weiteres Schild. Auf diesem ruft die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters zur Nudelmesse auf. Der Verein Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland möchte mit dieser Aktion den Blickpunkt auf die Gleichbehandlung aller verschiedenen Weltanschauungen richten. Der Bürgermeister der Stadt Detlef Tabbert, die Linke, bezeichnete die Schilder als pietätlos. Pressesprecherin des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg, Cornela Mitschka, gab am Montag bekannt, dass die Schilder noch in dieser Woche entfernt werden.
Möp. Okay, this will be, Achtung, with an Icelandic accent. So, here's the news. Weimar, Supermarkt, Tankstelle fängt Laden direkt mit Hilfe der Direktur. Ein Ladendieb hatte in einem Weimarer Discounter Ware im Wert von 50 Euro entwendet. Bei seiner Flucht riss er eine Kundin um. Als ich der 27 Jahre alte Dieb in der Direktur das Geschäft befand, reagierte eine Angestellte, kill me now, geistesgewandtig und rückte den Neustarter. Sorry. Laut der Weimarer Polizei befand sich der Dieb dadurch in einer treffbaren Gewährsamzahle.
Danke. Yay.
Großartig, du solltest die alle lesen.
Ja, ja. Ich glaube, Svenska möchte das.
Okay, ich lese auch noch eine.
Wir gehen mal ab in Studio 3.
Mettmann. Polizei blamiert sich mit Demo-Foto. Auf einem Symbolfoto hat sich die Polizei in Mettmann kräftig blamiert. Sie hatten das Foto mit dem Kennzeichen ACAB zur Demonstration in Sachen Alkoholkontrolle für eine Pressemitteilung veröffentlicht. Die Abkürzung des Kennzeichens, das die Polizei sonst unkenntlich macht, sind die Anfangsbuchstaben der gegen die Cops gerichteten Schmähung All Cops are Bastards. Die Beamten hatten offenbar diese Reihenfolge der pikanten Buchstaben auf dem Kennzeichenschild nicht gekannt bzw. nicht beachtet. Das Bild ist inzwischen aus der Pressemitteilung entfernt worden.
Hamburg. Teenager mit fotokopierten Geldscheinen auf Einkaufstour. In Hamburg hat die Polizei drei Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren festgenommen, da diese mit gefälschten 50-Euro-Scheinen unterwegs waren. Ein Ladenbesitzer, bei dem die Jugendlichen mit dem Falschgeld Zigaretten, Anführungsstriche auf, gekauft, Anführungsstriche zu, hatten, wurden auf den Schwindel aufmerksam und verfolgten die Gruppe. Ein weiterer Betrogener erschien auf dem Polizeirevier, nachdem die Mädchen bereits festgenommen worden waren. Da es sich nach Meinung der Polizei um sehr plumpe Fälschungen handelte, bei denen ein Geldschein schlicht mehrfach kopiert und ausgeschnitten wurde, sah man von weiterführenden Ermittlungen in dem Fall ab. Gut. Es blieb lediglich bei normal verdeutlichten Gesprächen mit den Jugendlichen. Mal wieder was gelernt.
Also kann man machen.
Ja.
So, das waren nee. Die Nachrichten. Wir gehen wieder ab auf die andere Hälfte Funkfabrik B, die vielleicht sogar bessere Hälfte, man weiß es noch nicht.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Ja, und Christoph und vor allem auch Svenska, vielen Dank nochmal an die Nachrichtenredaktion an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank.
Wollen wir gleich weiterreden mit Christoph oder hat Svenska, willst du, do you have a song?
I have a song. It's yes. A very cheesy one, but cool. It's a really cool band called Yazoo, and the song's called Only You.
This is this. Yep.
Ein bisschen schwul, aber er funktioniert immer. Looking from the window above, it's like a star.
Ja, das war die Version, die auch fast nicht gewollt war.
Liebe Hörer hier auf Funkfabrik B, das war die seltene Live-Version, die heute zum ersten Mal im Radio lief.
Wahrscheinlich auch zum letzten Mal. ja. Yazoo, Only You.
Nicht gut.
Nicht gut.
Nicht gut.
Was the wrong version.
Ja. Also, liebe Hörer, wenn ihr die Originalversion hören wollt, dann bei Napster oder wie das alles heißt. Oh, wow.
Gut, kommen wir wieder zurück ins Leben.
Wir haben Christoph hier. Christoph war vor kurzem in der Ukraine. Warum?
Warum nicht?
Ich war auch vor kurzem in der Ukraine, aber was waren deine Beweggründe? Also du bist ja aus, du bist ja Blogger und bist eigentlich eher so aus, ich sag jetzt mal im weiteren Sinne, journalistischen Gründen dahin gefahren.
Im weitesten Sinne, ja. Wir haben ein Projekt gestartet mit einem Kollegen, dem Tobias, der sich auch wesentlich mehr auskennt da in der Gegend und auch im Gegensatz zu mir fließend Russisch spricht und noch ein paar andere Sprachen der Gegend und sich also wunderbar verständigen kann im Gegensatz zu mir. Und so sind wir zusammen da hingefahren und haben Interviews gemacht mit Leuten in Kiew, nicht in der ganzen Ukraine, ne? Das muss man auch dazu sagen, das ist nicht repräsentativ, ist es überhaupt nicht, weil es also ganz subjektive Aussagen sind von Leuten, die, ich sag mal, die man nach unserem Verständnis so als linke Aktivisten sehen würden, obwohl die das interessanterweise sich oft selbst nicht so einschätzen. Ja, das ist einfach, das politische Spektrum ist da ein bisschen anders. Und das sind halt, oder auch Menschenrechtsaktivisten, Leute, die Verwundete versorgen und verschiedenste andere zivilgesellschaftliche aktive Leute, würde ich es jetzt mal zusammenfassend sagen. Und da waren wir ungefähr 2 Wochen da, haben jeden Tag so 2-3 Leute interviewt. Und im Endeffekt sind es so 20 Interviews, das heißt, dieses Projekt heißt Kiew mal 20, auf Deutsch mit W, Kiew x 20. Und die kommen jetzt so langsam, stellen wir die online und dann kann man sich die anschauen, die sind dann so ein paar Minuten lang, erzählt dann jemand was und bringt halt diese Perspektive rein, die unserer Ansicht nach verloren gegangen ist. Weil es gibt ja viel Gejammer darüber, man redet nicht mit Russland und wir müssen alle mit Russland reden. In Wirklichkeit wird ständig mit Putin geredet. Aber was in den letzten Monaten innerhalb dieser Krise aus dem Fokus geraten ist, ist eigentlich die Leute in der Ukraine, was wollen die eigentlich? Mhm. Ja, weil es ist irgendwie so ein großes Schachbrett, es wird nur noch aus der Vogelperspektive drauf geschaut. Und dann sind die halt irgendwie so eine Objekte, einfach Objekte von irgendwelchen geopolitischen Strategien, die man dann so oder so interpretieren kann. Aber es fragt irgendwie keiner mehr, was wollen die eigentlich? Und das wollten wir, da wollten wir wenigstens so ein bisschen was dem entgegensetzen und halt einfach, sag mal, normale Leute interviewen. Jetzt nicht so der normale Mensch von der Straße, sondern halt politische Leute, aber Leute, die man, ja, mit denen man sich auch irgendwo identifizieren kann, mit wo man sich auch irgendwo reinversetzen kann, was die eigentlich, was die machen den ganzen Tag in ihrer politischen Arbeit oder auch im Alltag. Das ist nämlich sehr unterschiedlich, sehr anders als hier und deshalb gibt es auch viele Missverständnisse einfach auf so einer symbolischen Ebene. Ja.
Und auf was für Probleme seid ihr gestoßen? Also ihr habt Leute aus der LTVG-Szene befragt, ihr habt mit einem Anarcho-Syndikalisten geredet.
Ja. Ja, also die. Also wir sind eigentlich auf keine Probleme gestoßen, aber die Leute haben natürlich einen Haufen Probleme da, gerade wenn es eben so um schwulen Lesbenaktivisten sowas geht. Da ist dann natürlich nicht viel, also die zeichnen teilweise ein sehr düsteres Bild, was man aber dann auch wieder im Kontext sehen muss, von wenn man es jetzt vergleicht, eben zum Beispiel mit Russland oder mit Belarus, mit den Ländern in der Gegend, da ist halt einfach eine katastrophale Situation, was Homophobie und Transphobie und solche Dinge angeht. Aber es gibt eben diese Leute, die sich dafür engagieren und dafür was machen. Die organisieren dann sowas wie Flüchtlingshilfe, also für die Leute, die aus den umkämpften Gebieten im Osten kommen, die nach Kiew fliehen. Dann können die da eine Weile schlafen, bis sie was gefunden haben und sowas ganz praktische Hilfe und versuchen halt auch politisch Einfluss zu nehmen, aber es ist natürlich sehr schwierig, weil es winzig ist. Und genauso mit den dieser anarcho-syndikalistischen Szene, das ist halt winzig, das sind ganz wenig Leute, aber die gibt es und die machen halt ihr Ding, machen halt ab und zu irgendwelche Aktionen, machen irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Sachen, versuchen halt über die Weise halt zu agitieren, wie man, um mal diesen sowjetischen Ausdruck zu benutzen. Und die gibt es halt einfach. Ne? Das ist, und die sagen, keiner von denen wird dir sagen, dass sie irgendwie von Nazis regiert werden oder dieser ganze Blödsinn, ne? Dass das da oft erzählt wird. Sondern sie sagen, es ist schwierig, es ist eine vertrackte Situation, auch gerade mit dieser rechtsradikalen Szene, die gibt es natürlich. Und es gibt auch diese Nazis im Militär und teilweise im Apparat, im Regierungsapparat, aber das ist nicht so einfach. Man kann jetzt eigentlich sagen, das ist ein Rechtsruck oder so, sondern die Situation ist viel, viel vertrackter. Es geht auch oft um andere Dinge. Stichwort Korruption zum Beispiel. Ja. Es gibt viele, es geht, wenn da jemand einen Posten bekommt, dann ist es nicht einfach, weil er irgendwie politisch in einer bestimmten Richtung ist. Teilweise ist es, sind das sowas wie, naja, bei Brezhnev hieß es Vertrauen in die Kader. Ja, also jemand setzt jemanden ein, dem er vertraut, auf eine Position unter sich. Und es ist dem dann egal, ob das ein Nazi ist oder wer das ist, aber er kann dem vertrauen. Er weiß, der ist nicht irgendwie vom FSB und der ist auch nicht von seinem Rivalen im anderen Ministerium, sondern dem, das ist derjenige. Und so kommt, wird dann jemand vielleicht Polizeichef oder sowas.
Und hat man's schwer als Linker in der Ukraine, einfach aufgrund der symbolischen Nähe zur Geschichte mit der Sowjetunion?
Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also linke Symbolik wird anders, jetzt so von der Normalbevölkerung, anders wahrgenommen als hier. Also hier hat es ja doch, wenn jemand mit einer roten Fahne auf der Straße auftaucht, dann hat das irgendwie, assoziieren wir damit, vielleicht 68, vielleicht die 20er Jahre, also irgendwas Rebellisches auf jeden Fall. Das ist dort natürlich überhaupt nicht so, sondern das ist, jetzt mal brutal gesagt, sowas wie der Reichsadler. Ja, also das ist was aus einer anderen Zeit, aus einer vergangenen Zeit. Und die Leute, die diese Symbolik massiv einsetzen, die wollen in der Regel zurück. Die wollen die Sowjetunion wieder haben und die wollen nicht irgendwie die Utopie der Sowjetunion, sondern die Realität der Sowjetunion zurückhaben. Die wollen, das sind konservative, erzkonservative Leute. Und damit wollen natürlich junge, linke Leute, progressive, denkende Leute nichts zu tun haben. Ja, und deshalb benutzen die solche Symbolik eher nicht. Ja.
Also du warst in Kiew und dann startete, oder du hast die besucht, das Projekt Kiew mal 20? Wie rum war das jetzt?
Nee, das ist unser Projekt.
Das machen
ist
euer wir jetzt Projekt. Okay.
Von hier aus. Also wir schneiden diese Videos jetzt und stellen die da online. Das ist im Prinzip das.
Wo findet man das?
Auf Facebook hauptsächlich. Mhm. Oder wir haben auch so einen Tumblr-Blog. Das heißt eben Kiew mal 20. X20.
Was heißt mal 20?
Das sind 20 Leute einfach. Die
okay.
Wir haben lange überlegt, dass wir auf diesen genialen Titel gekommen sind.
Gut, ja. Vielen Dank für deinen kurzen Eindruck da aus Ukraine, Kiew und deine anderen 20. Vielen Dank. Svenska?
Ja, yeah, it's a song by Virgin Mega Whore and it's called Suck It and See. Fuck.
Das war's, liebe Hörer. Unsere Sendung nähert sich dem Ende. Die Folge, folgende Redaktion steht schon in den Startlöchern.
Posifa.
Genau. Christoph, wir schmeißen dich aber nicht raus. Möchtest du noch was loswerden? Woran arbeitest du gerade? Machst du noch was Spannendes, was du jetzt gerne ankündigen möchtest?
Wie viele Blogs hast du noch in der Pipeline?
Viel zu viele. Mhm. Viel zu viele. Also ich arbeite eigentlich an dem Roman, ne, der auch da geht es auch um die Sowjetunion. Irgendwie, weiß ich nicht warum. Da habe ich aber schon vorher mit angefangen und das ist so eine düstere, so eine Dystopie von einer sehr grauenhaften Welt, wo Europa von so einer totalitären Diktatur überrannt wurde und ein Typ sich da irgendwie versucht zurechtzufinden. Das ist, und alles ist sehr sinnlos, düster und bösartig. Daran arbeite ich gerade. Und ansonsten habe ich meinen normalen Blog, Christoph Erath, und da kommentiere ich immer irgendwelche mehr oder weniger aktuellen Sachen und versuche da also ein bisschen einen auf Literat zu machen mittlerweile und tue so, als wäre ich irgendwie eine ernstzunehmende Person.
Ja, so wie Afri.
Ich habe aber keinen Blog.
Noch nicht.
Doch. Was?
Hast du nicht so ein Ding?
Ein Tumblr?
Ja?
Ja, stimmt, ich muss sowas. Na, muss mal nach 4 Jahren wieder reingucken. Ja,
ja, gut. Vielen Dank, Christoph. Verhext.
Ja, vielen Dank, ich danke.
Und jetzt kurz nochmal hier, wie die Studenten es nennen, Veranstaltungstipp. Bei uns wird Kultur noch groß geschrieben und vor allem mit K. Wir und Afri auch sind auch Western-Stars und auch alle anderen Kumpels von uns. Und morgen am Donnerstag, wenn ihr es heute hört, dann war es Donnerstag und ist es Donnerstag. Und wenn ihr es ein andermal hört, dann ist es der 18.12. in der Linienstraße 206. Das ist so grob gepeilt am Rosenthaler Platz. Findet die nächste Premiere statt von Nitro and Milk, so eine selbstgezimmerte Western-Serie, wie es der Stressfaktor jetzt immer nennt wegen uns. Und die dritte Episode wird prämiert und die anderen beiden, weil es eine Serie ist, werden auch nochmal gezeigt. Und hier schon mal so ein minimaler Einblick und kleiner Spoiler für manche, was dann jetzt in der dritten Episode noch geschehen wird. Ach du Schande. Kann nicht mein Ernst sein. Armer Teufel. Das ist ein Indianergrab. Was ist? Ja.
Ich rieche den Tod.
Ich hab genug Schnaps, mein Kleiner. Mach dir keine Sorgen an mich.
Es wird erzählt, Weiße hätten einen Indianerfriedhof geschändet.
So, wer macht denn sowas?
Leute, der Whisky!
Da trifft mich der Blitz ja beim Zeichen.
Mein Mann und mein Sohn suche ich.
Es wird dir noch leid tun. Reinzulegen.
Du hast das Grab meiner Mutter geschändet.
Ja, Nitro and Milk, Folge 3, Warpath und die anderen beiden vorherigen Folgen am Donnerstag in der Linie 206. Und aus irgendeinem Grund war das jetzt der Techno-Remix am Anfang.
Die gut. Techno-Remix. Und bevor wir euch ins Bett schicken, noch die große Punkrockers Radio Weihnachtsverlosung.
Ja,
Weihnachten ist gut. Wir haben so viele und Hanukkah-Verlosung. Wir haben so viele Bandfreunde bei Punkrockers Radio, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Merchandise. Ihr könnt ganz viele CDs und was auch immer abstauben, wenn ihr eine E-Mail an abkassieren@punkrockers-radio.de schreibt mit dem Inhalt des aktuellen Songs auf dem Stream.
Der aktuelle Song, Svenska, und der letzte für diese Sendung?
It's by Chris and Cozy, called Manic Melody. And this song is for someone dear to my heart, because I believe that coffee and cake will always go well together.
Das können wir eigentlich nur unterschreiben, Afri.
Tschüss.
Ja, jetzt bis noch ein Kaffee.
Jahr.
Bis nächstes Jahr. Danke, Christoph, und danke, Oss, und jetzt
tschüss, danke.
Fosifa und so weiter.